Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer.
Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Unser heutiger Gesprächspartner ist ein ganz besonderer Mensch. Er hat eine Diskografie vorzuweisen, denn er spielt E-Gitarre. Er hat aber auch eine beeindruckende Bibliografie vorzuweisen. Und viele seiner Bücher sind Bestseller geworden. Eins davon heißt zum Beispiel Die Kunst zu führen. Er ist um die Welt gereist und er hat dabei nicht nur Grenzen überschritten, sondern auch versucht, Grenzen zu überwinden, nämlich jene zwischen den Weltreligionen. Unser Gast ist 80 Jahre alt. Er war viele Jahre lang Chef der Benediktiner, dem ältesten Orden der Christenheit. Und damit war er Führungskraft von über 7500 Mönchen und mehr als 16.000 Schwestern. Unser Gast ist Notker Wolf. Abt Notker, ich sage ganz herzliches Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für diesen Podcast. Es soll ja heute um Werte gehen und ich bin schon ganz gespannt, was Sie uns an Gegenständen mitgebracht haben.
Ja, ich habe also hier, das hat gar nicht alles so Platz vor mir, ich habe hier einen Kubus, einen Glaskubus mit einer eingravierten, also ich weiß nicht, das haben die wahrscheinlich per Laser gemacht, mit einem eingravierten Globus. Da sehe ich die ganze Erde, die Erdteile, ist wirklich toll, das zu sehen. Es war ein Geschenk bei meinem Besuch beim Deutschen Zentrum für Luftfahrt und Raumtechnik und in Oberpfaffenhofen. Da bin ich hin, ich war eingeladen, ich wollte mal sehen, was alles diesbezüglich läuft. Ich habe allerdings im Wesentlichen zwei Dinge gesehen, die Robotik, die humanoiden Roboter, was da alles schon möglich ist. Und dann habe ich nochmal angeguckt, wie ein 3D-Drucker funktioniert.
Das klingt sehr spannend. Und dieser Kubus, den Sie jetzt da in der Hand halten, der steht immer auf Ihrem Schreibtisch oder wo?
Steht immer Umgebung auf meinem Schreibtisch, weil ich ja immer mit der ganzen Welt zu tun habe.
Sie sind ja auch sehr viel gereist, nicht?
Sehr viel. Die Journalisten haben gesagt, ich sei 300.000 Kilometer im Jahr gereist. Die haben das zusammengerechnet. Für mich war das nicht wichtig, weil mir die Menschen wichtiger sind, denen ich dann am jeweiligen Ort begegnet bin. Und ich musste sehr viel reisen, weil ich bei den entscheidenden Sitzungen präsent sein wollte. Das kann man dann. Damals gab es also die moderne Technik mit Zoom noch nicht. Also ich musste noch die Flieger benutzen. Es war aber auch ganz spannend, mich dann in die Kultur dort einzuleben.
Sie sagen das fast ein bisschen entschuldigend, als würde man, wärst du nicht mehr gut angesehen zu reisen, richtig?
Ja, also die Reisen sind weiterhin wichtig, sobald es wieder geht. Ich meine, für mich ist dieser Kubus auch ein bisschen Symbol von Corona, das den ganzen Globus gefangen hält.
Gewissermaßen, oder?
Bitte?
Auch zusammengefangen, sozusagen.
Ja,
ja.
Wir sitzen alle im gleichen Boot. Das, egal wie ich den Kubus drehe, überall ist Corona präsent. In Asien jetzt natürlich weniger inzwischen. Aber wenn ich nach Amerika gehe, in das Trump-Amerika, dann schaut es ein bisschen anders aus.
Und Sie sprechen ja damit, wenn Sie den Globus so in der Hand halten, ja auch, wenn ich das richtig gesehen habe, ein Thema an, das Ihnen ja stark am Herzen liegt, nämlich der Dialog zwischen den verschiedenen Kulturen, zwischen den verschiedenen Religionen, oder?
Der Dialog verbindet uns. Da habe ich auch ein zweites Stück hier. Die beide stehen immer auf meinem Schreibtisch. Das ist ein kleiner Buddha-Kopf, ein recht kostbarer aus Lapislazuli, den ich in Indien in einem Antiquitätenladen erstanden habe.
Ich darf mal ganz kurz beschreiben, wie das aussieht für unsere Hörer, weil die können das Video nicht sehen.
Das ist ein Kopf und der ist ganz sehr einfach gestrickt, muss man sagen, oder einfach geschnitzt, vielmehr. Die Augen sind geschlossen. Von der Nase geht also der eine Bogen über das linke Auge und der andere Bogen über das rechte Auge. Der Mund ist geschlossen und oben auf dem Kopf, das müssen gekräuselte Haare sein. Es ist also nur ein Kopf, er hat große Ohren, sehe ich auch, aber er strahlt sehr viel Ruhe aus. Und das ist für mich das Entscheidende dabei. Zeige ihn hier nochmals.
Sehr schön. Das heißt, welcher Wert steckt für Sie dahinter, hinter dieser Buddha-Figur? Das ist ja jetzt etwas ungewöhnlich, dass Sie als Abt einen Buddha und nicht etwa eine Jesus-Statue oder Jesus.
Ja, ich bin seit 1979 mit den Zen-Buddhisten in Japan in Kontakt. Die kamen seinerzeit zu uns und wollten die Wurzeln des Christentums kennenlernen. Das war insofern noch ganz witzig, weil sie von Firmen geschickt wurden. Sie sollten rausbringen, was an der Wurzel der abendländischen Entwicklung von Technik und Wissenschaft steht. Und sie sagen, ja, das muss das Christentum sein. Aber Zen-Buddhisten lernen nicht aus Büchern, sondern wollen Learning by Doing machen. Und sie kommen also dann zu uns ins Kloster. Sie waren damals 14 Tage da. Es hat uns die Augen für eine ganz andere Welt geöffnet. Sind nicht einfach so die primitiven Heiden, wie man sich das oft vorstellt, sondern sind wirklich verehrenswerte Leute. Und die haben auch uns voll und ganz respektiert. Sie haben bei uns mitgelebt. Einer war dann hinterher 2 Jahre bei uns und hat immer neben mir bei Tisch gesessen und hat in München dann auch noch Theologie etwas studiert. Er ist dann wieder zurück nach Japan, weil er der älteste Sohn der Familie war und er musste den Tempel übernehmen. Ich stehe weiterhin mit ihm im besten Kontakt und er hat da drüben auch ein Dialogzentrum errichtet.
Sie sagten, Sie bewundern den Zen-Buddhismus. Was bewundern Sie? Was hat Sie beeindruckt an diesen Menschen?
Es ist, wenn ich meinetwegen meditieren möchte, muss ich ja erstmal zur Ruhe kommen. Und ich habe die Zen-Meditation mitgemacht, Zazen. Ich war auch 4 Wochen in den Klöstern da drüben. Das war sehr spannend. Ich habe auch Tempel geputzt und dergleichen mehr. Also, aber das Zazen bedeutet, sich auf den Atem konzentrieren, beziehungsweise alles vergessen, schlichtweg da sein. Und wir reden so viel von Entschleunigung. Das ist es, dann einfach da sitzen, aufrecht und die Hände in der bestimmten Buddha-Haltung. Ich konnte nicht den Schneidersitz machen, da den vollen Buddha-Sitz. Das haben meine Beine nicht mehr zugelassen. Aber da sind die auch wieder sehr kulant und sehr tolerant und haben das akzeptiert. Aber es war sehr spannend. Ich habe dann in einem Tempel auch mitgelebt. Wir hatten, den ganzen Tag waren wir im Tempel, außer wir waren beim Reinigen im Garten draußen. Oder beim Ofuro, bei dem heißen Bad.
Das heißt, das Leben, der Alltag von einem christlichen Mönch und einem Zen-Buddhisten unterscheidet sich gar nicht so sehr.
Nein, wir verfühlten uns sofort zu Hause. Natürlich geht es da drüben noch viel früher los. Um 3:30 Uhr begann die erste Meditationssitzung. Da wurden die Sutren rezitiert, wie wir die Psalmen rezitieren.
Ich finde ja sehr spannend, weil wir ja heute auch über Werte reden. Glauben Sie denn oder denken Sie, dass die Menschen mit so einem gewissen Kanon an Grundwerten geboren werden? Also ich denke jetzt an sowas wie, du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen. Also wirklich so Grundprinzipien. Teilen die eigentlich alle Menschen?
Also ich würde es schon sagen, dass das Äußere mit dem Inneren übereinstimmen soll. Diese Authentizität, die wir brauchen, die gerade dort auch eingeübt wird. Wir haben erneut erkannt, dass wir auch unseren regelmäßigen Tageslauf brauchen, dass wir die Stille brauchen, auch das Stillsitzen können, wirklich über längere Zeit, um überhaupt mal die Innenwelt, auf die Innenwelt zu hören. Die Buddhisten sagten immer, man muss ganz leer werden. Und ich wurde dann gefragt, ja, kannst du das so machen? Sag ich, ja, möchte auch ganz leer werden, um ganz von Christus angefüllt zu werden.
Das heißt, es gibt sehr viel verbindende Elemente, die Sie da erlebt
haben. Ja, ja. Auch gerade die Verbindung mit der Arbeit ist natürlich da drüben keine produktive Arbeit, sondern das Reinigen des Tempels mit so einem Besen oder dem Garten. Die sind ja alle wunderbar angelegt, auch diese Gärten, die Zen-Gärten. Da spürt man, die ganze Natur ist humanisiert und nicht einfach so wild. Man könnte es vergleichen mit den französischen Gärten. Während der englische Garten ja die Bäume wild wachsen lässt und ist auch etwas Schönes. Beides hat seine Seiten, aber es braucht einfach ein Stück Kultur. Und die macht den Menschen aus.
Und wenn wir vielleicht auf die Anhänger der verschiedenen Religionen gucken, haben Sie da den Eindruck, dass auch da mehr Verbindendes herrscht, als wir sehen? Manchmal, gerade wenn man so die Nachrichten anschaut, sieht man sehr viel Teilendes, sehr viel Hass gegenüber der anderen Religion. Wie beurteilen Sie das? Gibt es da auch verbindende Elemente, verbindende Werte, die alle Menschen teilen?
Es gibt also bei den Buddhisten durchaus Toleranz. Nur wenn es dann bei Abschlussgesprächen dann letzten Endes auf die Weltanschauung kommt, auf das Rad des Karma, da sind sie knallhart auch. Es ist die Überzeugung, wenn ich von etwas überzeugt bin, dass es wahr ist, wie bei mir auch die christliche Botschaft, dann kann ich das nicht einfach wischiwaschi mit anderem gleichspülen, sondern ich kann aber den anderen respektieren in seiner Art als gläubigen Menschen. Und ich muss sagen, da habe ich gerade in Japan meinen hohen Respekt gelernt, auch vor einer anderen Religion. Das hat mir später sehr viel geholfen, zunächst einmal bei meinen China-Projekten und Nordkorea-Projekten, den anderen immer gleich auf gleich zu sehen, den anderen voll und ganz zu respektieren, nicht von der Axe of the Evil zu reden, der Achse des Bösen, sondern ich saß in Nordkorea bei einer schwierigen Verhandlung so einem Büromenschen gegenüber, der war hoch dekoriert, aber man hat die ganze Aversion gespürt auch. Und da schoss es mir durch den Kopf, Mensch, der ist ja auch von Gott geschaffen, genauso wie du. Und dummerweise auch noch genauso geliebt wie ich selber. Und damit ändert sich das atmosphärische Klima, das nonverbale Klima ändert sich dann.
Allein, weil Sie mit einer anderen Einstellung reingekommen
sind. Bei mir die andere Einstellung, die er aber auch merkt, die erzeugt auch im anderen eine andere Einstellung. Das war in China genauso bei unserem großen 500-Betten-Krankenhaus. Als ich da immer wieder verhandeln musste, da ging es hart auf hart, aber immer auf derselben Augenhöhe. Und das war das Entscheidende. Ich habe mich sogar hineingedacht in den anderen. Wo hat er seine Probleme? Und ich habe versucht, darauf zu antworten. Und damit sind wir zu einem guten Schluss gekommen. Und ich bin jetzt in den letzten Jahren dreimal im Iran gewesen. Wir pflegen auch als Benediktiner den interreligiösen Dialog mit den Schiiten. Ich kann nur sagen, wenn ich da in die Moschee reinkomme und sehe, wie die ganzen Leute tief verbeugt da sitzen, das nötigt mir einfach Respekt ab. Da sage ich, ich wünschte mir, unsere katholischen Gläubigen wären auch so gläubig.
Das stimmt, wobei es natürlich auch Ausprägungen von dem Glauben gibt, wo ich mir ganz sicher bin, dass sie die nicht gut finden. Also gerade wenn es darum geht eben Hass zu schüren und nicht die Liebe.
Das Schwierige ist dann der politische Islam. Ganz klar, wo er fanatisch wird. Aber ich denke da immer auch so an die einfachen Menschen, an ihre Kulturen. Dass die Kultur, die Identität besteht nun mal in der Kultur und dazu gehört die Religion, bei denen noch viel mehr dazu. Es ist eine Frage der Identität. Und wenn Sie bei uns das Gespür haben, wir blicken auf den Islam herunter, dann es geht mir ja genauso, wenn jemand abfällig über meinen Glauben redet. Das tut weh. Und da brauchen wir einfach wesentlich mehr Empathie. Erst dann können wir mit dem anderen reden. Schönes Beispiel ist ja auch, ich hatte 6 Jahre ein Kirchenasyl in meinem Kloster. Das war eine 8-köpfige kurdische Familie. Ich habe mit dem Innenminister gestritten. Wir haben uns am Schluss gut verstanden. Er hat noch geholfen, dass die dann in ein europäisches Drittland kamen. Inzwischen sind sie zurück. Das war nämlich Polen. Und die haben Bestes geleistet. Aber das waren Muslime. Und die sind hier in den Religionsunterricht gegangen. Das hat überhaupt nichts ausgemacht. Und zwar, die haben das voll respektiert, aber der Islam gehört zur kurdischen Kultur. Das hat er mir auch erklärt. Weißt du, ich kann nicht etwas annehmen als unsere Väter. Aber der ist natürlich sehr tolerant, weil er auch bei uns das so erlebt hat. Die gehen auch in die Gottesdienste, so ist es nicht. Aber wirklich Toleranz bedeutet, den anderen leben lassen. Nur sage ich, das müssen wir vom Gesprächspartner auch einfordern.
Und Sie meinen auch, das könnte ja quasi, also ich lese das jetzt so, das könnte die Aufgabe von jedem Einzelnen von uns sein, im Gespräch mit muslimischen Nachbarn, mit andersgläubigen Nachbarn, diese Augenhöhe durchscheinen zu lassen.
Das würde ich auch sagen. Das ist zunächst einmal nicht eine Sache von irgendwelchen Institutionen, sondern von den Mitbürgern, die hier mit Muslimen umgehen. Natürlich sind die am Anfang vielleicht verwundert oder gar schockiert, wie man überhaupt vom Fremden immer wieder schockiert ist. Ich habe bei der Verhaltensbiologie eben auch gelernt, dass das ein Mechanismus ist, um die Gruppe zu sichern. Mir hat so schön ein Afrikaner gesagt, ein Benediktiner, er ist mit 20 Jahren getauft worden und da ist für ihn etwas ganz neu aufgegangen, dass er Menschen über seinen Clan hinaus lieben soll, dass das keine potenziellen Feinde sind. Und da denke ich oft dran bei den Problemen, die wir hier in Deutschland haben. Das Fremde wird zunächst als Angriff angesehen. Und dann fängt man an, sich abzuschotten, statt sich zu öffnen. Offenheit ist für mich ganz wichtig und das ist in dem Fall mal auch die Neugier, dass ich einfach mal interessiert bin, was bewegt dich, was bewegt dein Herz, was trägt dich, woran glaubst du? Und das heißt ja nicht, dass ich dasselbe dann glauben muss. Aber ich respektiere das, was ein anderer glaubt. Ich kann nicht mit Füßen treten, was einem anderen heilig ist.
Wie kann man das denn umsetzen auf die Spaltung, die ich zumindest in Deutschland wahrnehme? Wir haben jetzt gerade in diesem besonderen Herbst, in diesem besonderen Winter, der stark geprägt ist von Corona, auch zwei Glaubensrichtungen, kann man schon fast sagen. Die einen, die sagen, ich glaube an Corona, ich nehme das ernst, ich halte mich an den Abstand, ich setze meine Maske auf. Und die anderen sagen, ich glaube, das gibt's gar nicht. Das ist jetzt nicht der Glauben, von dem wir jetzt gerade gesprochen haben. Aber man merkt doch eine Spaltung der Gesellschaft, dieses Herabschauen gegenseitig von diesen zwei großen Gruppen. Die einen, die sagen, das ist eine Bedrohung und die anderen, die das nicht ernst nehmen. Wie könnte man denn da den gesellschaftlichen Kitt befördern? Was würden Sie sagen?
Es gibt nur den Dialog. Das ist die einzige Möglichkeit, um sich zu verständigen. Ich meine, sonst müssen wir zu Schwertern greifen und zu Waffen, dann haben wir den Krieg. Wir müssen einfach miteinander reden und zwar zunächst einmal hören, nicht den anderen belehren. Und ich glaube, dann kommen wir ein Stück weiter. Aber wenn das alles nur von oben kommt und schön indoktriniert werden soll, da habe ich auch meine Probleme. Ich habe zu viel an Indoktrination gesehen, auch in unserer Kirche. Und ich möchte den freien Menschen haben. Und die Freiheit bedeutet, dass ich dem anderen auch die Freiheit zugestehe. Aber Freiheit bedeutet auch Verantwortung und den anderen respektieren. Der volle Respekt. Oder wie man heute sagt, die Achtsamkeit voreinander.
Ja, ja. Wie gucken Sie denn auf das Weihnachtsfest, das ja jetzt nicht mehr lange aus ist, in diesen Umständen? Wird das ein besonders trauriges Weihnachten? Wie kann man sich denn da gefühlstechnisch, sage ich mal, drauf einstellen?
Mir kommt gerade die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg. Wir hatten ja dort auch eine ähnliche Situation. Wir haben wunderbar Weihnachten gefeiert. Das ist eine Sache der Familie. Das ist das, was wir selber tun. Wir konnten damals wenigstens in Gottesdienst gehen. Das kann man aber heute auch wieder, wenn es auch ein bisschen komisch ausschaut, wenn ich so am Altar stehe und zu den Gläubigen blicke, im Kirchenschiff, dann habe ich den Eindruck, ich sei in Kuba auf dem Zombie-Friedhof. Aber daran habe ich mich auch gewöhnt inzwischen. Wir brauchen einfach die Masken, es hilft nichts. Stimmt. Aber das kommt auf die Gläubigen selber drauf an. Nicht der Papst und die Bischöfe sind Kirche, sondern das schaut immer so aus, wenn man so in den Zeitungen liest, die Kirche, geht es immer um Bischöfe. Die Kirche sind wir alle. Und wir haben es in der Hand, das zu gestalten.
Sehr schön. Abnotke, Sie haben auch noch einen dritten Gegenstand.
Ja, da muss ich jetzt hier raufgreifen, Augenblick, weil der hier nicht mehr Platz hat. Bei meinem letzten Indienbesuch bei unseren Klöstern, die gehören inzwischen alle dem syromalabarischen Ritus an. Also sehr spannend. Das ist also an der Westküste, an der syromalabarischen Küste. Die haben ihre eigene Sprache und die haben ein Kreuz. Für mich ist ja das Kreuz auch ein wichtiges Symbol. Aber genau das macht es aus. Bei uns heißt es immer, ach, das ist so grausam und weißt du, guck, was kann man den Leuten nicht zumuten? Das Kreuz ist der Weg zum Leben. Und das zeigt eigentlich sehr schön das syromalabarische Kreuz. Ist schon sehr alt. Und zwar, man sieht hier das Kreuz, aber an allen drei Enden, man muss sagen vier Enden, sehen wir die Knospen. Also es sind die Lebensblätter. Und das ist also ein Zeichen. Wir haben das auch bei einigen Kreuzesdarstellungen, dass aus dem Kreuzesstamm Blätter herauswachsen. Wir haben bei uns in St. Ottilien ein sehr schönes Barockkreuz, aus dem auch, ich habe das oft betrachtet, so Blätter seitlich herauswachsen. Also grünende Blätter. Neues Leben kommt gerade durch das Kreuz. Und hier unten sieht man dann auch noch vier Wasserströme. Das geht auf eine Vision des Ezechiel zurück. Und das sind auch die lebensspendenden Wasser, die in alle vier Himmelsrichtungen kehren. Von oben kommt der Heilige Geist, der letzten Endes das Ganze beseelt. Also ein sehr schönes Symbol, das mir sehr viel aussagt. Während wir in Deutschland immer so, da schimpft man dann über den Gekreuzigten um. Das ist natürlich grausam, aber es war auch letzten Endes der Weg zur Auferstehung und damit zum neuen Leben. Und genau dieser Aspekt kommt auf diesem Kreuz so schön zum Ausdruck.
Heißt das auch sozusagen, der Tod gehört zum Leben? Ist das auch damit gemeint?
Ja, ich denke, das ist nicht nur eine kirchliche Botschaft, sondern allein schon auch die Philosophie sagt es immer wieder. Der Tod ist ein Teil unseres Lebens. Wir sind nun mal vergänglich. Bitte?
Aber die Menschen tun sich sehr schwer damit.
Es ist, alle wollen ewig leben und meinen, also das auf dieser Erde weiterführen zu können, da macht man, stellt man ja alles Mögliche an. Wir sehen es bereits jetzt, es werden so viele Menschen alt und damit auch krank. Also die Verlängerung des Lebens auf, wir sagen im Bayerischen auf Teufel komm raus, das bringt es nicht, sondern wir müssen einmal Ja sagen zu unserem Leben in seiner Begrenztheit. Das ganze Leben ist ein Gestaltungsraum, das ist was Herrliches. Wenn wir jung sind, haben wir ja noch die ganzen Träume der Zukunft und dann bauen wir auf. In der Lebensmitte, in der Midlife-Crisis, da fangen wir zu denken an, hoppla, das hört ja irgendwann mal auf. Und dann wird es kritisch. Und das macht dann die Krise aus, letzten Endes. Und
hatten Sie diese Krise auch oder haben Sie die übersprungen?
Also früher habe ich noch auf vieles Wert gelegt beim Studium und was ich alles gesammelt habe, unglaublich viel. Ich gehöre auch zu den Sammlern und Jägern. Aber das Entscheidende, was immer wieder durchkam und was ich auch in meinen Publikationen immer wieder herausgekehrt habe, ist die menschliche Freiheit. Das macht den Kern des Menschen aus. Und deshalb bin ich so kritisch, wenn von oben herunter dekretiert wird. Ich sage immer, das geht nicht, liebe Leute. Ihr müsst die anderen, die es betrifft, auch befragen. Ich habe vor kurzem ein kleines Buch veröffentlicht. Es geht auch anders, wie Benediktiner mit Macht und Autorität umgehen.
Wie gehen Sie, Benediktiner, mit Macht um? Was wäre die Erkenntnis in einem, zwei, drei Sätzen?
Das sind ganz wenige Dinge. Dienen, der Abt soll wissen, welche schwierige Aufgabe er übernommen hat, Menschen zu führen und den Eigenarten vieler zu dienen. Das ist so ein zentraler Satz. Der zweite zentrale Satz, wenn etwas Wichtiges ansteht, eine wichtige Entscheidung, rufe der Abt sämtliche Brüder zusammen und berate sich mit ihnen. Und zwar sämtliche, weil Gott oft den Jüngeren eingibt, was das Bessere ist. Ein Satz aus dem 6. Jahrhundert. Meinen Sie, der wäre heute, das würde heute befolgt? Kann man x-mal sagen, dann heißt ja, das macht man. Und fragen Sie mal in den Vorständen, wer sich getraut, was zu sagen. Was vielleicht dem Vorsitzenden nicht so ganz genehm ist. Und die Jungen lädt man sowieso nicht ein. Das finde ich wirklich brutal, dass wir nicht bereit sind, ist die Angst natürlich um die eigene Macht, dass wir nicht bereit sind, alle zusammenzurufen, die es betrifft. Und dann gibt es noch einen dritten Satz bei Benedikt, der für mich auch so entscheidend ist. Wenn die Gemeinschaft größer ist, teile sie da ab in Zehnergruppen auf und an die Spitze setze er Verantwortliche, mit denen er ohne Bedenken seine Macht, seine Last teilen kann. Das ist also, er lässt die anderen mitregieren. Also so ein Kloster ist gar nicht so autoritär strukturiert, wie man sich das vorstellt. Natürlich nicht immer ganz einfach, vor allen Dingen, wenn dann die anderen meinen, jetzt hätten sie plötzlich recht. Nein, es geht darum, alle zusammenzuführen. Und das ist die große Kunst.
Das ist wirklich eine große Kunst, denn es bedeutet ja viel Dialog, womit wir wieder am Anfang des Gesprächs
wären. Ja, und zuhören statt belehren. Aber das macht dann Freude. muss ich auch sagen. Viele haben zu mir gesagt, ja, je höher man steigt, umso einsamer wird man. Du musst dich doch um so viele Menschen kümmern. Wer kümmert sich um dich? Ach, habe ich gesagt, ich empfinde das anders. Meine Mitbrüder kennen mich, kennen meine ganzen Macken vielleicht besser als ich, aber sie tragen mich, sie lieben mich, so wie ich sie liebe. Und man muss die Menschen mögen, das ist der Schlüssel für das Ganze. Dann habe ich keine Angst um den Verlust meiner Autorität. Wer Angst hat, seine Autorität zu verlieren, hat sie sowieso schon verloren.
Und Sie haben ja viele Jahre auch eine sehr hohe, man könnte sagen, fast Managementfunktion ja inne gehabt.
Das heißt, ja, 39 Jahre lang. Aber ich bin daran nicht kaputt gegangen. Vielmehr, ich hatte auch meine Freude dabei. Denn wenn man sich richtig einlässt mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dann macht es echt Freude. Dann dürfen ruhig gegensätzliche Meinungen hochkommen. Ich bin ja froh, wenn ich korrigiert werde, denn sonst laufen wir in die Irre. Wir brauchen das Korrektiv. Aber wenn meine eigene Meinung sakrosankt ist, dann sollten Sie schon gar nicht nach oben streben. Ich habe sowieso nicht nach oben gestrebt, aber ich bin gewählt worden. Und am Schluss habe ich halt Ja gesagt, weil es nicht anders ging. Es hatte jeweils seinen Grund. Aber ja, also ich weiß gar nicht, warum die Menschen so viele Angst um ihren Machtverlust haben. Ja, wahrscheinlich, weil sie Autorität als Macht verstehen. Dabei geht es nicht um die Macht, sondern um die Authentizität, mit einer Gruppe zu arbeiten. Das ist was Schönes.
Aber es ist wahrscheinlich auch nicht immer leicht, alle einzubeziehen und auch mal zu hören, wenn jemand anders recht hat und man selber ja vielleicht nicht, oder?
Ja, sicher. Ich war vor einer schwierigen Entscheidung gestanden und auch vor der nächsten Sitzung. Dann habe ich mich mit jedem Einzelnen zusammengesetzt, um ein Meinungsbild zu finden. Gut, wir hatten die Sitzung, es waren 12 Mitglieder und ich trat das vor, das ist das Problem und das dürfte die Lösung sein. Schießt neben mir der alte Rektor unserer Schule hoch und sagt, ah, so ein Schmarrn. Das tut so richtig gut, kann ich Ihnen sagen. Da hilft nur eines, die Ruhe bewahren und sagen, um Gottes Willen, Pater Rektor, ich habe jetzt alle einzeln befragt und hatte gemeint, das sei die Meinung. Sie habe ich übersehen, entschuldigen Sie bitte. Also rollen wir die Sache nochmal auf. Es kam am Schluss nichts anderes raus, aber ich habe mich natürlich gehütet zu sagen, siehste, ist auch nichts anderes rausgekommen. Sondern man muss die Leute respektieren. Manchmal kann das dann sehr unangenehm sein, wenn der so hochbraust. Ich hatte eine andere Sitzung, einmal da ging es um die Abstimmung für die Renovierung unserer Kirche, eine ganz wichtige Angelegenheit. Und ich meinte immer, mein Prior, also der zweite Mann im Kloster, sei voll auf meiner Seite. Und dann steht der bei der Sitzung auf, bei der Entscheidung, als ich sagte, ich glaube, wir können jetzt zur Abstimmung schreiten. Wir haben so viel diskutiert. Steht er auf und sagt, ja, ich habe mir das auch immer so vorgestellt, aber jetzt glaube ich, dass wir doch nichts tun sollten, nichts verändern sollten. Er war damals schon 80 Jahre alt, also konnte ich verstehen. Aber dann habe ich mir schon im Stillen gedacht, also du Hundskrüppel, jetzt wärst du... Aber ich habe mir gesagt, ich lasse mir nichts anmerken. Sondern bin ruhig geblieben und habe dann die ganze Gemeinschaft gefragt, was meint ihr, sollen wir noch weiter diskutieren, müssen wir halt. Und dann riefen alle, nix da, jetzt wird abgestimmt und dann hatte ich 2/3 Mehrheit dafür. Also, und dann sagte er aber auch wiederum sehr loyal, ja, Gut, jetzt haben wir abgestimmt, dann ziehen wir es durch. Jetzt haben wir noch das Geld, ob wir später das Geld noch haben werden, das wissen wir nicht.
So ist es. Das heißt, das zahlt ja auch wieder auf das Thema ein, das Sie mit dem Boot da so schön symbolisiert hatten, nämlich Ruhe bewahren, richtig?
Ja, absolut. Und da war gerade der Prior mein bestes Beispiel, wie man Ruhe bewahrt. Den konnte nichts aus der Ruhe bringen. Sodass später jemand an meinem Tisch zu einem anderen geflüstert hat, also euer Erzhaupt, das war ich, ist doch durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Und dann sagt der andere, ja, das ist ja unser Problem.
Sehr schön, sehr schön. Abnotke, ich sage ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch. Mir hat es sehr viel Freude bereitet und ich glaube, dass auch die Zuhörer und Zuhörerinnen da ganz viel mitnehmen können für ihr eigenes Leben, denn was Sie gesagt und adressiert haben, das sind ja Dinge, die wirklich jeder sofort umsetzen kann.
Herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, hat mich auch gefreut.
Das war die 8. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Dieser Podcast wurde produziert für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.